Trotzdem, ich weiss nicht, was das Stichwort bei euch ausgelöst hat, ob ihr es überhaupt gewusst habt, wo ihr gekommen seid, was heute Abend das Thema ist. Das ist ja noch gar nicht gern gesagt, wenn man an einen Ort hergeht, dass man das weiss. Schliesslich geht man ja auch wegen der Kollegen und so, oder? Also, da braucht man nicht gern zu wissen, was da kommt. Trotzdem, wo Ursula mich das erste Mal darauf angesprochen hat, war es ein bisschen in einer Stresssituation für sie. Sie hat dann gerade ein paar Minuten vorher oder ein paar Stunden vorher Mitteilung bekommen, dass euer Referent ausgestiegen ist. Und sie hat mich so gefragt, wüsstest du jemanden? Sie hat so gefragt, oder? Sie hat so gefragt, wüsstest du jemanden? Und bei mir hat es angefangen spulen. Das ist so eine Eigenschaft von mir. Wenn so Stichworte kommen, dann fängt es bei mir an spulen. Und das Erste, was ich daran gedacht habe, ist ein Kollege, den ich gut kenne, die querschnittgelähmte Frau hat und wo für mich ein vorbildliches Leben führen, wo trotzdem wahnsinnig viel Freude ausstrahlt. Ich habe ihr das angegeben. Aber sie ist nicht so ganz darauf eingestiegen, am Schluss bin ich eben, wo ich da gestanden und jetzt bin ich mal da. Das trotzdem hat mich schon noch beschäftigt, weil ich denke, vielmal ist das Erste, was es auslöst, oder? Wir denken an Leute, die trotz grosser Schwierigkeiten, trotz riesen Widerständen etwas ganz Besonderes leisten. Wenn ein paar Monate zurückschaue, ist Behinderten-Olympiade, Winter-Olympiade, und es ist fantastisch, was die Leute Stange bringen. Sehbehinderte, die Slalom schneller fahren als es könnte. Also, da staune ich. Da staune ich und bewundere ich auch. Trotzdem. Oder, wir hören manchmal so Geschichten vom Tauerwäscher zum Millionär, oder? Wo trotz allen schwierigen Umständen, die er drin aufgewachsen ist, zu etwas gebracht hat. Oder es gibt ganz häufig Verfilmungen von Cinderella-Story. Angefangen hat es bei Maschenputtel mit dem Märchen von den Gebrüder Grimm, oder? Aber es gibt ganz häufig so Filme, wo irgendwo auch ein Bedürfnis ansprechen in uns Menschen, für das wir die Filme schauen, wo das trotzdem zum Vorschein kommt. Hey, die haben nichts gehabt, die sind auf der Schattenseite des Lebens gestanden und trotzdem haben sie es zu etwas gebracht. Wir bewundern so Leute. Wir schauen an ihnen, sind unsere Helden. Wenn wir im frommen Kuchen drinnen sind, dann haben wir auch solche Helden, oder? Wir staunen ab den verfolgten Christen, die trotzdem dass ihnen alles genommen wird, wenn sie sich zu Jesus bekennen, in ihrem Glauben leben. Wir staunen an die Missionare, die trotz Karriereaussichten verzichtet haben und irgendwo in den Dschungel gezogen sind. Wir staunen an die Werksgründer, wenn ihr denen manchmal so zuhört, diesen Pionieren, oder denen, wo man das Gefühl hat, die stampfen aus dem Nichts raus, etwas aus dem Boden. Wir staunen ab denen und hören ihnen Zeugnis zu und haben das Maul offen. Und ich denke, es ist schon richtig, wenn wir so Menschen Respekt und Achtung entgegenbringen. Wir dürfen uns alle anstacheln davon. Aber wir haben ein Problem. Um mir geht es so, vielleicht euch auch. Wenn ich so Berichte höre, wenn ich so Menschen begegne, dann passiert etwas ganz Eigenartiges in mir. Je grösser das die werden, desto kleiner werde ich. Ich bin kein Pionier. Ich habe kein Werk aus dem Boden gestampft. Ich habe keine Karriere geopfert, für das ich Pfarrer werden durfte. Ich habe eher hier Karriere gemacht und habe hier meinen Platz gefunden. Ich bin kein verfolgter Christ. Und ich weiss auch nicht, was passieren würde, wenn es jetzt Verfolgung gäbe. Ich könnte auch nicht sagen, ich kann einfach herstehen und meinen Glauben bekennen. Und je grösser die Leute werden, desto kleiner werde ich. Und ich frage mich nachher plötzlich, ja, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was hat das trotzdem mit meinem ganz gewöhnlichen, komischen, verdrehten, gestressten, langweiligen, mühsamen Alltag zu tun? Ich denke, wenn wir unser trotzdem Fragen würde ich ausbreiten, kommt ganz etwas anderes daher als Leben mit Behinderung, als Leben in Verfolgung. Ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ihr habt wahrscheinlich noch ganz andere, die ihr mitgebracht habt oder die ihr vielleicht so gut versteckt habt in euren Herzen, dass ihr es selber bald nicht wisst. Also trotzdem Sachen, die uns herausfordern, wie gehen wir denn jetzt um als Christen? Wie leben wir denn mit dem? Wir haben uns verliebt. Wir sind voll eifer in eine Beziehung eingestiegen. Und eines schönen Tages ist einfach fertig. Man bekommt plötzlich, die es gut machen, die haben wenigstens ein Gespräch, andere die bekommen ein SMS. Und jetzt stehst du da, bist du noch verliebt. Und fragst dich aber, wie soll ich denn jetzt leben? Wie soll ich denn trotzdem leben? Einer, der mit mir das Studium gemacht hat, wir hatten dann noch so eine Hausordnung auf der Krishona, wo man keine Beziehung hat dürfen anfangen auf dem heiligen Berg oben, oder? Und dann musste man warten, wenn die andere oder der andere auch da war. Und ich kenne einen, der hat 3 Jahre lang gewartet, war verliebt, hat gelitten daran, dass der immer wieder mit dieser Frau irgendeine Sache machen musste, aber nicht durfte mit ihr reden. Und nach diesen 3 Jahren hat sie einen anderen gefragt und hat sie einen anderen geheiratet. Und wie lebst du dann? Trotzdem weiter. Du stehst völlig im Schilf. Und jetzt? Oder jemand anderer, den ich kenne, der wollte Pilot werden. Berufspilot, also relativ so einer der ganz grossen Bubenträume. Bis zur vorletzten Prüfung ist er gekommen und dann haben sie festgestellt, dass er eine Sehschwäche hat. Aber er hat vorher 5-6 Jahre investiert gehabt, und dann steht er da mit eigentlich einer fertigen Ausbildung hochqualifiziert und darf sie nicht brauchen. Wie lebst du da? Trotzdem weiter. Wie glaubst du da noch an eine Zukunft? Oder ein Teil von euch sind in einer Lehrstelle, ein Teil haben es besser, andere weniger. Knatsch im letzten halben Jahr vor der Prüfung. Wie machst du trotzdem noch eine gute Prüfung? Das sind doch die Fragen, die uns manchmal umtreiben. Natürlich, wir zeigen es nicht gern so. Aber das sind die Fragen, die unser Leben herausfordern. Wie lebe ich denn dort drinnen? Was mache ich mit dem? Oder so etwas, wo wir auch alle drin stehen, ihr von der jüngeren Seite, ich bei der älteren Seite genau gleich. Es sind so viele Leute um mich herum und die Leute haben alle Erwartungen an mich. Oder? Der Chef will, dass ich fleissig bin. Die Kollegen von euch, die wollen, dass ihr flippig seid. Und der Pfarrer von euch, der will, dass ihr fromm seid. Und jetzt fragt ihr euch, wie um alles in der Welt kann ich dort drinnen trotzdem mich selber sein? Muss ich denn da wie ein Chamäleon jedes Mal wieder Farbe wechseln? Wie lebe ich denn trotzdem? Oder wir singen Lieder, sehe ich wie vorhin gerade. Wir singen etwa mal Lieder vom Sieg. Jesus ist der Sieger, oder? Und wir sind mit ihm zusammen Sieger und wir werden Land einnehmen. Und dann gehen wir heim. Und erleben uns als Versager. Das ist eines der sträubsten Spannungsfelder für einen Christ, oder? Nicht zu wissen hat, Jesus ist der Sieger und er schenkt Sieg. Aber in meinem Leben gibt es so viel Niederlage. Gibt es Versagen. Und nicht nur ein ist, sondern immer wieder. Wie lebe ich trotzdem mein Glauben? In unserem Churchy, in unserem schönen, frommen Slang reden wir viel von Heiligung. Von dem, dass unser Leben Jesus ähnlicher werden sollte. Und wir ringen mit Sünde. Und werden nicht fertig damit. Trotzdem. Ich glaube, das ist so eine von diesen Spannungen, die wir drinnen stehen, oder? Dass wir in der Bibel so viele Verheißungen haben. Unser Leben, so viele Erfahrungen, die mit dem nicht übereinstimmen. Und jetzt, was machst du jetzt? Wie lebst du dein Glauben trotzdem? Wo ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel, dass ich nicht verzweifle und zum Heuchler werde. Ich bin in einem frommen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe genau gewusst, was man von mir erwartet. Und habe manchmal keinen Weg gesehen, wie ich das leben soll. Wie geht dir das trotzdem? Ich weiß nicht, ob man all diese Fragen beantworten kann. Ich denke, es nicht. Aber ich werde noch probieren, an einer Geschichte aus der Bibel bei einem Menschen ganz exemplarisch zu zeigen, wie das trotzdem Auswirkungen gehabt hat bei ihm. Das ist eine Geschichte, die ihr alle kennt. Oder die allermeisten denken. Die Geschichte von Zachäus. Lukas 19. Ich lese euch dort mal die paar Verse. Jesus
kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu sehen. Wir wollen ihn sehen, haben wir vorhin gesungen, oder? Ja, denkt, das war eigentlich das Lied von Zachäus. Ich will ihn auch sehen. Und die Säcke stehen mir vordran, extra, und lassen mich nicht her. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das gar nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben, und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn, das ist Jesus selber, der Pfeil von sich so, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Probieren wir uns mal in die Situation ich zu versetzen, der Jericho. Der Zachäus, das ist ein spezieller Typ. Steuereintreiber, und dann hat man die Steuern nicht nach Steuererklärung eingezahlt, sondern der Zachäus hat eine Pacht gehabt, so wie der von euch oder die Eltern von euch einen Hof gepachtet haben. Und einem Verpächter jeweils Geld abliefern musste. So hat der Zachäus die Stadt dort quasi gepachtet und hat den Römer für das Geld abliefern. Und wie viel das er gehäuscht hat, nachher, denen, die ich rausgehen, das war sein Problem. Und wenn er hier nachher so schön sagt, und wenn ich jemand betrogen habe, dann ist das so viel fest untertrieben. Der hätte gar nicht anders können. Der hätte immer bescheissen müssen. Das war sein Job. Das ist der Zachäus. Reich, einflussreich, mächtig, hat die Leute in der Hand. Wer zu diesem Tor ein- und aus will, der muss an seinen Leuten vorbei, gibt gar keine Birre. Der muss zahlen. Er ist mächtig und einflussreich, aber durch Willkür. Nicht, weil er angesehen wäre, sondern weil er den Daumen drauf hat. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist der Zachäus einer, der verachtet worden ist von den Leuten. Der hat zusammengearbeitet. Die Römer waren ja Besatzungsmacht, die waren nicht dort daheim. Und hat mit den Finden zusammengearbeitet. Das hat noch nie Freunde geschaffen, wirklich, oder? Das ist etwas vom Sträubsten, was du kannst. Und dann noch Geld verdienen damit. Noch viel Sträuber. Er ist gehasset worden von den Leuten. Wo sie können, haben sie ihn ganz sicher geschnitten. Sie haben ihn gehasset, weil er sie immer wieder ausgenommen und beschissen hat, auf Bandhäus gesehen. Dazu kommt, dass er ein Kleiner ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Leute das eben wirklich mit Freude ausgespielt haben. Ich weiss, wie das ist. Oder? Ich kann relativ gut, ich bin nicht so breit, aber doch relativ hoch, ich kann relativ gut vor dran herstehen, oder? Und dann haben die hinterher manchmal schon gewisse Probleme. So wie, kennen die, oder? Wo das Müsli oder der Elefant ins Kino sind, oder? Vor der Pause ist der Elefant vorne gehockt und das Müsli hinter. Und das Müsli hinter. So, oder? Und nach der Pause haben sie Plätze getauscht. Und am einem Moment dreht sich das Müsli um und ruft hinterher, gell, das ist ja. Für den Zachäus war es mega ecklig, oder? Und dort, wo sie können, dort sind sie ihm ganz sicher in die Sonne gestanden, wo sie ihn so auf der Latte hatten. Und was vielleicht noch jetzt in diesem Zusammenhang fast am sträubsten ist, die Frommen, da ist er absolut, absolut ungedürre. So einen, nein. Mit so einem isst man nicht. So einem gibt man nicht die Hand. So einen, da geht man lieber auf die andere Strassenseite. Die Frommen,
haben sich massivst distanziert von ihm. Das ist Zachäus. Reich, vergoldet, aber einsam. Abgeschrieben, wie Luft behandelt. Und das tut weh. Das tut einem Zachäus weh, das könnt ihr mit Geld nicht aufwiegen. Ich weiß nicht, ob mir das schon mal passiert ist, dass ihr an einem Ort in einem Raum seid und jemand kommt rein, fährt mit einer Person nebenan ein Gespräch an und euch beachtet man nicht. Die tut euch vielleicht irgendwo noch bemerkbar machen und es reagiert niemand. Wie Luft behandelt werden, ist etwas von dem, was zu tiefst hineingeht. Und der Zachäus war für die Leute von Jericho mehr als nur Luft. Wo ohne Luft können sie nicht leben, aber ohne ihn hätte sie es gut können. Der Zachäus, letztlich einer wie mir, eine vergoldete Fassade, cool, oder? Die Ursula hat auch in King so gemacht, oder? Das war so ein richtiger Serie, ein cooler. Und innen drin, einsam, verletzt, verängstigt, wertlos. Nur mit ein bisschen Gold, genießbar. Das ist die Sache aus. Und ich denke, er gleicht in Mengen uns. Gegen aussen gute Fassade. Wir zeigen gerne, was wir wären, wenn wir es wären. Und hinten dran ist gar nicht das da. Und jetzt kommt Jesus. Das Medienereignis. Teil von euch muss sich vielleicht noch erinnern, ich weiß nicht genau, ob es 4 oder 5 Jahre her ist, als der Ben Roethlisberger da war. Wie viele Leute dann mussten herstehen, für das sie auch noch auf so ein Ketzersfoto kommen mit dem Ben, oder? Ja, wenn es schon mal einen berühmten Emmentaler gibt, dann muss man sich doch zeigen mit dem, oder? Und genau das ist abgelaufen. Genau das ist abgelaufen. Alle Leute sind hergesäckelt. Alle Leute haben unbedingt mit dem Jesus. Dann hat er noch Anhänger gehabt. Ein bisschen später haben sie ihn gekreuzigt. Aber dann hat er noch Anhänger gehabt. Die haben mit dem Jesus auf die Fotos wollen. Und man hat schon gerankt, oder? Für dass man den Ja zuvorderst steht, wenn es darum geht, bei wem er gegen das 9 essen. Und der Jesus zieht ein, dort durch eine Straße. Plötzlich bleibt er stehen. Das ist der Moment. Jetzt entscheidet sich's beim Priester, beim Lehrer, wer es da so an wichtigen Leuten umgehört, wo. Wo alle haben sich in die Positur geworfen und dann ist die Welt geblieben stehen. Hey, Zachäus, du da oben auf deinem Baum, aber komm runter. Vielleicht, ich weiss es nicht, vielleicht haben sich dann die einen oder anderen noch die Hände gerieben und haben gesagt, so, jetzt. Oder? Ihr kennt das, wenn der Lehrer auch gerufen hat, du Werner, komm mal daher. Oder? Ich weiß nicht, excuse, ich will keinen Lehrer jetzt nachtreten, es hat so viel davor, das ist gefährlich. Nein, wir ziehen heute, glaube ich, nicht mehr ganz so wie zu Gotthelfs Zeit. Aber vielleicht haben dann die einen oder anderen wirklich gedacht, jetzt setzt mal ein Donnerwetter für den und dann schauen wir den, woher, dass wir gehen essen. Und dann steht wirklich die Welt still. Der Jesus, wo man handelt als der Heilige, als der, der durchsieht, als der Prophet, oder der, der weiss, was Gott will, der Jesus sagt Zachäus, bei dir, wo die heute zu Gast sind. Und das ist viel mehr, als wir uns vorstellen können. Man hat mit solchen Leuten effektiv nicht gegessen. Man ist nicht unter ihrem Dach, weil man sich damit versündigt hat. Und jetzt der heilige Mann, der Prophet, der angeblich alles weiss, der sogar Kranke gesungen machen kann, der weiss nichts Besseres als zu dem, jetzt könnt ihr alle wüsten Wörter brauchen, die passen, zu dem, Zachäus einzukehren. Jetzt steht wirklich die Welt still. Ich denke, hier ist einer der Schlüsselmomente in dieser Geschichte. Da, wo alle glauben, jetzt wendet sich Gott definitiv ab. Da ist Sünder, da ist Verräter, da ist alles Wüste. Von dem muss sich Gott abwenden. Genau in diesem Moment wendet sich Gott zu, wie sonst fast nie. Da, wo alle Frommen glauben, jetzt macht Gott einen Schritt zurück. Macht Gott einen Schritt vor. Ich denke, das ist der Schlüssel von unserem Trotzdem. Da passiert etwas, was unser Weltbild auf den Kopf stellt. Weil Jesus ist wirklich der Prophet. Er hat haargenau gewusst, wer der Zachäus ist. Und trotzdem hat er gesagt, Zachäus, bei dir, gerade genau bei dir, Bschisshung, Räuber, Luckner und was alles an der Wüste, genau bei dir, wo ich heute zu Besuch bin. Zu dir muss ich heute kommen. Es ist dort ein Muss drin im griechischen Text, der sagt, es gibt keinen anderen Weg. Bei dir muss ich heute einkehren. Obwohl Jesus dem seine Vergangenheit kennt, obwohl er seine Karriere kennt, sagt er, bei dir will ich einkehren. Trotzdem. Das ist der Schlüssel. Wir singen manchmal ein Lied. Jesus, ich danke dir, dass du mich kennst und mich trotzdem gern hast. Wie manchmal habe ich schon gedacht, wenn die Leute alle wüssten, was in meinem Herz manchmal abgeht, die hat ganz ein anderes Bild von mir. Ja, stehst du als Pfarrer, gehst so einen halben Meter ab Boden und so, oder? Das sind die, die wissen, wie man muss und sollte, oder? Und das Verrückte ist, Jesus kennt mich. Und Jesus kennt mein Herz. Jesus kennt meine Gedanken, kennt meine Taten. Und das Verrückte ist, dass er mich trotzdem gern hat. Das ist Zachäus. Vielleicht müssen wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Der Nathan hat es vorhin am Ding schon gesagt. Nein, es war jemand anderes, wegen dem. Nicht trotzdem, es war nicht der Nathan. Excuse, jetzt habe ich gerade etwas zugeschoben. Aber im Film hat es jemand gesagt. Nicht nur trotzdem, sondern gerade wegen dem. Das ist mir bei dieser Geschichte ganz neu wichtig geworden. Jesus ist nicht gekommen, weil wir so gut sind. Sondern Jesus ist gekommen, weil es uns so dreckig geht. Stell euch mal vor, die gehören jetzt mitten in der Nacht eine Ambulanz durchfahren mit Sirenen. Wer geht die reichen? Entweder hat es einen Unfall gegeben oder irgendjemand hat einen Herzinfarkt. Oder? Dann rückt die Ambulanz mit Sirenen aus. Die gehen nicht gesungen aus dem Bett reichen. Ich hoffe es doch wenigstens, oder? Und genau das ist das System von Jesus. Wir denken manchmal, Gott kann es mit Sünde überhaupt nicht. Gott ist heilig. Der ist noch viel heller als die Scheinwerfer, die wir da am Kopf zünden. Und wenn Gott so hell ist, dann kann er doch mit mir Feisterin nichts zu tun haben. Also, wenn ich Sünde in meinem Leben habe, dann muss sich Gott distanzieren. Und das ist nicht wahr. Weil ich Sünde in meinem Leben habe, hat Jesus kein grösseres Interesse, als in mein Leben reinzukommen. Ich denke, manchmal Gott sucht sich die Starken, die gut reden können, die eine gute Figur machen, wenn sie davor stehen. Aber mich doch nicht. Das ist nicht wahr. Gerade für die Schwachen, gerade für die, die vielleicht Mühe haben, sich auszudrücken, gerade für die, die nicht viel zu bieten haben, ist Jesus gekommen. Und er ist hergezogen. Ein Freund von mir hat mal einmal gesagt, für Jesus ist Sünde magnetisch. Dort zieht es ihn. Oder? So wie Magnet immer wieder probieren, dort herzukumpen, wo etwas anziehend ist. Genau so zieht Jesus dort her, wo wir die tiefsten Punkte haben. Nicht zu unseren Stärken, sondern zu unseren Schwächen. Nicht zu unserem Gelingen, sondern zu unserem Versagen. Nicht zu unserem Drüberstehen, sondern eben zu unserer Sünde. Das ist das, was uns die Geschichte lehrt. Trotzdem, so wie ich bin. Und trotzdem hat Jesus mich gern. Wir können vielleicht noch ein anderes Bild brauchen. Wenn ihr Wasser ausschüttet, woher läuft es? Woher läuft es? Normalerweise. Hat der Teufel dort, oder? Das ist ganz logisch. Ja, es ist uns allen eigentlich klar. Es ist so eine dumme Frage, dass man sie fast nicht beantworten kann. Und genau so ist es mit der Gnade von Gott. Gnade ist ausgeschüttet durch Jesus Christus auf die Erde. Und woher fließt sie? An den tiefsten Ort. Dort in die Tiefen in deinem Herz, wo du selber nicht zugestehst, dass du so auch noch sein kannst. Und manchmal so in gewissen Momenten
Da bricht ja so etwas auf, oder? Die einen sind jähzornig, die anderen haben mit der Sexualität ein Problem, die Dritten, die merken plötzlich, wie stolz dass sie sind. Und genau an diese tiefen Orte fließt die Gnade von Jesus her. Gerade weil du so bist, wendet sich Jesus dir zu. Was können wir mitnehmen von dem trotzdem? Das Erste von dieser Zachäus-Geschichte. Du bist trotzdem geliebt. Trotz allem, was du weißt und was andere nicht wissen, trotz all dem, was du noch nicht einmal recht weißt, was es gibt in deinem Leben, du bist trotzdem geliebt. Habt ihr euch schon mal überlegt, dass Jesus den Namen von Zachäus kennt hat? Ich weiß es nicht. Aber dass der in so eine fremde Stadt reinlaufen kann und einen mit Namen anspricht, zeigt mir etwas von der Art von Jesus. Der kennt die Leute. Er kennt darum auch deinen Namen. Vielleicht steht Jesus heute vor deinem Maulbeerfigenbaum. Oder vor deiner schönen Fassade, die du versteckst hinter dran und sagt, du, ich kenne dich mit deinem Namen. Und ich spreche dich heute an. Ich will gerne bei dir zu Besuch sein. Weißt du warum? Weil ich dich gerne habe. Du hast da oder dort oder diesem Ort ein Problem in deinem Leben. Du schlägst dich mit Schwierigkeiten um. Du hast Sachen, die dir den Glauben verleiden wollen. Habe nicht Angst. Ich habe dich trotzdem gern. Nein, noch viel mehr. Ich habe dich wegen dem gern. Ich will in dein Leben reinkommen. Gerade in deiner tiefsten Teufel hinunter, wo die mit mir Gnade reinkommen. Das ist das Erste, was wir mitnehmen dürfen. Ich bin trotzdem geliebt. Trotz allem. Und das gilt. Das sage nicht ich, sondern es sagt Jesus. Ich habe dich gern. Das Zweite. Du bist trotzdem gerüft. Zachäus hat gewisse Schritte machen müssen. Er hat nicht auf seinem Bäumchen oben bleiben hocken, oder? Er hat runter müssen. Jesus hat ihm den Namen gegeben und Zachäus hat reagiert. Du bist gerüft. Jesus will heute dein Gast werden und er will gerne drinnen bleiben. Er ruft dich. Alle anderen drumherum, die wenden sich vielleicht von dir ab. Aber Jesus wendet sich dir zu. Er macht es trotzdem. Er macht den Unterschied. Alle anderen verurteilen dich vielleicht. Jesus nimmt dir die Arme. Alle anderen schütteln den Kopf und Jesus schüttelt den Hang und sagt herzlich willkommen. Er hat dich trotzdem gerufen. Und das Dritte, was du mitnehmen darfst, du bist trotz allem gesegnet. Der Zachäus hat das erlebt. Bei ihm ist Gnade angekommen, er hat etwas gemacht. Er hat nämlich angefangen, auch recht gut zu machen. Und Jesus sagt ihm dann nachher, Zachäus, jetzt ist der Segen bei dir angekommen. Heute ist dir Heil widerfahren. Etwas ganz Gutes widerfahren. Bei dir ist die Wende passiert. Du bist gesegnet. Das ist das, was wir mitnehmen dürfen. Er hat uns gern. Er ruft uns und er segnet uns. Und dort, wo Gnade ankommt in unserem Leben, da kann sich auch etwas anfangen zu verändern. Du musst dich nicht anfangen ändern, für das Jesus ankommt. Sondern weil Jesus ankommt bei dir, darum darfst du dich anfangen zu ändern. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir das ganz neu kopfen und ganz neu ins Herz nehmen können. Jesus kommt zu mir und er hat mich trotzdem gern. In all diesen Fragen, in all dem Schwierigen, in allem Trennenden, er hat mich trotzdem gern. Er ruft mich trotzdem beim Namen und er segnet mich trotz allem. Wenn du gerne etwas festmachen willst heute, wenn du gerne etwas abladen willst, so wie der Zachäus seiner Schulden, ist nachher auch Gelegenheit. Es ist ein Team da, das bereit ist zum Reden. Und kannst auspacken. Und die Teamler, die stehen unter Schweigepflicht. Was du denen erzählst, das erzählst Gott und er bleibt auch dort. Sie sind auch bereit, mit dir zu beten, wenn du vor Herausforderungen stehst in dieser Woche. Dass du gesegnet kannst auf deinen weiteren Weg gehen. Trotzdem, Jesus geht mit. Amen.